Heute zu Gast bei Behind the Sea Klaus von Moltke. Klaus ist Geschäftsführer CEO bei der BMW Motoren GmbH in Steyr und dort habe ich ihn auch live besucht. Rund 4.900 Mitarbeitende, davon sind 700 Entwickler und Entwicklerinnen, 4,4 Milliarden Euro Umsatz und 1,2 Millionen Motoren. Das ist schon ein gewaltiges und eins der signifikantesten Werke der BMW-Gruppe. Darüber haben wir natürlich gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über die Herausforderungen, die Transformation im Automotiven gesprochen, wie schnell das Ganze passiert und was da ein langfristiger Industriestandard sein kann. Klaus ist seit 26 Jahren bei BMW, ist einmal aus Venezuela nach seinem Studium hier gestartet als Produktionsingenieur und hat wirklich eine phänomenale Karriere, wie ich finde, dort hingelegt. Er ist sehr unternehmerisch getrieben, hatte auch ursprünglich mal vor, Unternehmer zu werden, konnte diese ja unternehmerischen Leidenschaften aber dann bei BMW sehr gut ausleben. Darüber haben wir auch gesprochen, also unbedingt bis zum Schluss durchhören, dranbleiben. Zum Schluss gibt es nämlich auch seine Karriere- und Management-Tipps, also gehen wir gleich rein in die neue Folge Behind the Sea mit Klaus von Moltke, dem Geschäftsführer, CEO der BMW Motorenwerke. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Klaus, willkommen im Podcast.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass ich hier sein darf in Steyr. Die meisten Leute wissen das nicht, aber wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Da werde ich, glaube ich, später noch ein bisschen was dazu sagen. Und noch eine Besonderheit, heute ist 250. Episode. Also stell dich doch einmal vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, vorweg nochmal Gratulation dann eigentlich für die 250. Episode. Eigentlich einen Meilenstein und ich freue mich dann, an dieser Gast sein zu dürfen.
Total.
Mein Name ist Klaus von Moltke und ich bin aktuell CEO der BMW Motoren GmbH und gleichzeitig noch in der Rolle dann verantwortlich für die Antriebsproduktion der BMW Group.
Sehr cool, da werden wir gleich ein bisschen tiefer reingehen, was ihr macht. Ist sehr groß hier, kannst du ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Also ich bin gerade hier schon einmal ringsrum gefahren, als ich Parkplatz gesucht habe und habe gesehen, da gibt es einiges und im Vorgespräch haben wir auch gesagt, sag mal ein bisschen was zur Größenordnung.
Ja, ich kann ja nochmal einfach nur so als Indikation, man kann ja sagen, dass jeder zweite BMW-Motor kommt aus dem Standort Steyr, um einfach mal so eine Größe zu geben. Also knapp 1,2 Millionen Verbrennermotoren wurden jetzt ein Jahr hier produziert und in die Welt verschickt. Und ja, wir sind auch jetzt in der Vorbereitung für den Hochlauf der E-Mobilität. Also aus diesem Standort werden auch die E-Antriebsmaschinen der sogenannte sechste Generation produziert und damit, wie gesagt, sind wir gut und bestens aufgestellt. Es sind 4.900 Mitarbeiter circa, die hier beschäftigt sind. Davon sind knappe 700 Entwicklerkollegen und Kolleginnen hier am Standort.
Mhm, nicht schlecht. Ich habe unten schon im Erdgeschoss gesehen, da ist ein bisschen was ausgestellt. Du hast es auch schon vorweggenommen, fast jeder zweite Motor oder jeder zweite Motor kommt hierher. Aber sag nochmal genau, was genau wird hier gemacht, wenn man jetzt nur als Außenstehender die BMW Group kennt?
Also hier werden ja Antriebskomponenten entwickelt und auch produziert. Und wenn wir über die Produktionstiefe sprechen, also wir reden ja hier über den Kernmotor als solches und die einzelne Komponente. Das heißt, wir sind aufgeteilt in eine mechanische Fertigung, wo wir wirklich hier das Fräsen auch tun, wenn man so sagt, von einzelnen Komponenten. Kurbelgehäuse als Beispiel ist oder ein Pleuel werden auch hier hergestellt. Und dann letztendlich werden dann die Komplettmotoren hier auch komplettiert in einer Montage und dann auch erprobt getestet, gelagert und versendet. Das ist es dann. Und in Zukunft für die E-Antriebe wird es so sein, dass wir nicht nur dann den einfachen Motor, Rotor, Stator hier darstellen, sondern wir werden auch die Komplettierung dann gemeinsam mit dem Getriebe hier darstellen und auch die Intelligenz. Das heißt, wir steigen hier auch in der Elektronik, ja, und Intelligenz dieses Komponenten. Also wir werden den im Werther hier am Standort produzieren. Mhm. Und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz, dass wir das ja auch hier tun, weil wenn man jetzt die Entwicklung dieses Standorts beobachtet, von klassischen Dieselentwicklung und Produktion bis hin zu heutzutage, auch Feinelektronik, dann muss man echt sagen, es ist eine tolle Entwicklung und es zeigt eigentlich, was die Transformation ermöglichen kann.
Ja, absolut. Bei Gelegenheit muss ich mir das unbedingt auch nochmal anschauen in den Werken. Machen wir beim zweiten Termin dann mal. Was genau beinhaltet alles deine Rolle? Kannst du das so ein bisschen erklären? Also wenn man CEO ist, BMW ja auch nicht jedes Werk hat ja sozusagen einen eigenen Geschäftsführer, aber was gehört da alles dazu?
Also hier haben wir natürlich eine eigene Gesellschaft in Österreich. Die Motoren GmbH beinhaltet natürlich ein Entwicklerzentrum und auch eine Produktionsstätte. Und das ist in Summe das, was hier betrachtet wird in Summe. Also wir machen ja hiermit einen Gesamtumsatz von knapp über 4,4 Milliarden Euro Umsatz. Und Produktion haben wir ja schon erwähnt, 1,2 Millionen Motoren wurden hier produziert. Und es werden auch eine Vielzahl von einzelnen Komponenten auch als solches für die Netzwerk auch hergestellt.
Okay. Verstanden. Gibt es in der Geschäftsführung noch weitere Rollen? Also seid ihr sozusagen ein C-Level irgendwie noch aus mehreren Personen oder ist alles bei dir?
Ja, wir haben einen Werksleitungskreis als solches, so bezeichnen wir uns, und es ist auch gleichzeitig ein Geschäftsführerkreis. Wir haben auch ein CFO, wir haben ein Personaler und wir haben dann für jede einzelne Technologie, heißt für die mechanische Fertigung und Montage, haben wir auch entsprechenden auch eine Person, die verantwortlich ist als Führungskraft. So sind wir letztendlich dann bei uns aufgebaut.
Okay. Und die einzelnen Technologien, sind das dann sozusagen eure Sparten, oder? Da gibt es dann wahrscheinlich...
Genau, also das sind die einzelnen Sparten. Also wir haben eine mechanische Fertigung heute, wir haben eine Montage. Mhm. Und für die Elektromobilität haben wir ja heute eine Projektfunktion, die natürlich irgendwann mal ja auch in eine Linienfunktion übergeht. Aber das tun wir dann erst, nachdem wir ja sichergestellt haben, dass dieser Hochlauf der E-Mobilität beendet ist.
Ja. Ja, das ist ein guter Übergang. Was sind so deine Challenges in der Rolle? Also was muss man sich vorstellen, wenn man jetzt deine Rolle hat? Was sind so für Herausforderungen?
Gut, aktuell bist du im ganzen Mittelpunkt der Automobilindustrie. Mhm. Jeder spricht von einer Transformation. Mhm. Und auch wenn die Transformation der Automobilindustrie vielseitig ist, muss man auch sagen, es betrifft den Antrieb. Ja? Man redet ja nur über den Verbrenner, man redet über E-Mobilität, das ist das, was in jeder Munde ist und jeder weiß es ja besser. Ja? Also jeder hat eine klare Meinung diesbezüglich. Und man steht ganz mittendrin. Ja. Und hier muss man auch sagen, die Herausforderung, mit der wir hier ständig konfrontiert ist, genau wie wir diese Transformation gestalten, die trifft uns natürlich hier am Standort, weil wir auf der einen Seite natürlich mit einem Bestandmotor, mit einem Verbrennermotor unsere Existenz begründen und auch finanzieren, die Zukunft finanzieren. Und das ist letztendlich das, was uns letztendlich dann ein Fundament gibt für die nächsten Schritte, die wir angehen, mit den Einstieg in der Elektromobilität. Die Herausforderung dabei ist nur, wie schnell passiert das? Also man kann nicht sagen, das ist sowas wie ein Projekt von A nach B und dann ist klar definiert jeden Tag, was ich zu tun habe und in jedem Meilenstein passiert ja so und dann feiere ich das so, wie ich es mir ursprünglich vorgenommen habe. Sondern das passiert einfach so, wie der Markt sich das wünscht. So wie die Regulatorik das System beeinflusst, ja, so wie unser Zuliefermarkt auch sich bewegt. Das heißt, wir sind täglich damit konfrontiert und müssen uns entsprechend so organisieren, dass wir das auch flexibel bedienen können. Und das ist unser tägliches Doing.
Es reicht schon als eine Herausforderung sozusagen. Würdest du sonst noch was hinzufügen? Also gibt es noch irgendwelche Eigenheiten oder so, die man vielleicht in deiner Rolle hat als Herausforderung?
Wir müssen auch sicherstellen, dass wir hier langfristig auch einen Industriestandort haben. Wir sind nun sehr stark investiert und auch die BMW Gruppe investiert ja hier am Standort 1 Milliarde Euro bis 2030 für den Einstieg in der E-Mobilität. Damit haben wir, wie gesagt, einen zweiten Bein und sind gut aufgestellt für die Zukunft. Jetzt haben wir ja die ganze Installation, die Kapazitäten. Nun geht es um die Frage, wie gestanden wir diesem Wandel. Und haben wir dann letztendlich dann auch nach dem Jahr 2030 oder 35, je nachdem, wie sich dann auch der Markt entwickelt, noch auch eine Existenzbegründung. Wir wissen, wir sind auch begleitet von einem Wettbewerb. Die Zeiten, wo es selbstverständlich war, dass ein Motor dann bei BMW gebaut wurde, das ist natürlich jetzt nicht selbstverständlich. Das ist Kern unserer Marke und wir stehen dazu. Ja, was wäre dann Bayerische Motorenwerke ohne einen Motor? Man muss aber sich auch klar sein, die Zulieferer könnten ja auch eine Rolle hier spielen. Und das tun sie ja heute teilweise. In der Elektromobilität ist es ja so, dass Elektromotoren ja auch von vielen unserer Zulieferern hergestellt werden. Das heißt, wir müssen da immer sicherstellen, dass wir diesen Wettbewerb mitgestalten, mit beeinflussen. Das tun wir, indem wir differenzierende Produkte hier entwickeln und dann aber auch schnellstmöglich dann industrialisieren und ans Markt bringen. Das ist dann die Aufgabe, die wir haben. Das heißt, dieses, wie sorge ich dafür, dass ich hier noch eine Existenzberechtigung habe als Standort, ist ein Thema, was uns beschäftigt. Und eben den natürlich als großes Unternehmen ja hier in Österreich, haben wir eine Aufgabe, auch sicherzustellen, dass wir letztendlich ja hier für den Erhalt des Industriestandorts kämpfen, dass wir auch die Rahmenbedingungen schaffen, sowohl auf Stadtebene, Landebene, aber auch Bundebene, dass wir unsere Themen richtig adressieren und platzieren, sodass wir hier letztendlich die Rahmenbedingungen bekommen, die wir benötigen, um vernünftig erwirtschaften zu können.
Okay, also ich glaube, man hat so ein bisschen ein Bild gekriegt, was deine Rolle ist und was ihr hier natürlich auch macht. Wahrscheinlich wussten es auch schon einige der Zuhörenden. Schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Eine kurze Frage noch zwischendrin. Was fährst du für ein Auto?
Ich fahre einen BMW X5 40D mit einem 3-Liter Diesel, produziert in Steyr.
Okay, sehr cool. Ich hatte es ja schon gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich glaube, es sind so knapp acht Jahre oder so sollten es wahrscheinlich sein vom Sport. Kannst du ja zum Schluss noch ein bisschen was sagen. Ich schiebe die Sportfragen immer ganz am hinten, weil ich habe schon Feedback gekriegt, dass ich nicht so viel über Sport reden soll. Deswegen mache ich das immer zum Schluss. Wie bist du denn da hingekommen? Also erklär mal, wie bist du hierher gekommen als CEO und fang da an, wo man anfangen muss, damit man es versteht.
Gerne, mache ich gerne. Wie gesagt, mittlerweile bin ich ja mehr als 26 Jahren bei BMW beschäftigt und ursprünglich habe ich ja gar nicht geglaubt, dass ich den langen Weg bei BMW machen würde. Wie du auch weißt, bin ich ja in Venezuela, in Caracas geboren und habe dann auch dort mein Studium absolviert und damals auch nur mit dem Gedanke, selbstständig zu agieren, also als Unternehmer. Und war dann der Zeitpunkt so, dass man die Entscheidung treffen musste, dass man diesen Land verlassen muss. Das war letztendlich einer der Optionen, aber auch immer nur mit dem Gedanke, wir machen vielleicht mal eine Auslandserfahrung und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das haben auch viele Ex-Kommilitonen auch gemacht zu dem Zeitpunkt. Und da waren letztendlich dann die Entscheidung und die Möglichkeiten gab es dann auch, weil die deutsche Automobilindustrie hat genau in diesem Jahr 98 viele Ingenieure eingestellt. Und so kam es zustande, dass ich dann nach Deutschland kam und das war letztendlich dann der richtige Zeitpunkt und auch, das muss ich sagen, auch richtiger Ort. Das war eine Montage im Werk München, wo ich angefangen habe in der Produktion. Das war eigentlich eine hervorragende Zeit, eigentlich tolle Erfahrungen in diesem Standort der BMW, eigentlich muss man sagen, zum Lernen ideal.
Ja. Als Ingenieur, oder?
Als Ingenieur, okay. Dort habe ich angefangen. Und nicht lang habe ich ja dann mehr und mehr Verantwortung, Projektverantwortung übernommen, auch für eine Rolle im Netzwerk. Und so kam ich dann letztendlich dann auch andere Standorte kennenlernen zu dürfen und durch eine unterstützende Aufgabe dann auch am Standort in Rosslyn in Südafrika kam ich dann auch zu meinem nächsten Job dann eigentlich, wo ich dann auch 4 Jahre dann dort als Expert agieren durfte. Und das war eigentlich ganz gut, weil ich alle Supportfunktionen zur Produktion gemacht habe, von Planung, Instandhaltung, Facility. Also es war eigentlich sehr breit aufgestellt und eine sehr interessante Aufgabe. In dem kleinen Standort, also einen Überblick zu bekommen, war schön. Und dann von dort bin ich auch weiterhin im Netzwerk tätig gewesen, habe dann die kleinere Standorte betreuen dürfen, die sogenannten Completely Knockdown oder Semi-Knockdown-Standorte, die, wo man dann in den kleineren Märkten auch Produktionsstätten aufbaut, ja, um auch dort letztendlich Local-Content-Anforderungen erfüllen zu können, auch Zolleffekte zu kompensieren. Also das war letztendlich eine gute Zeit. Dadurch konnte ich Standorte wie Russland, Kaliningrad, Malaysia, Jakarta und so wirklich kennenlernen und da auch wirklich tätig zu sein in den Einzelnen und die Unterschiede zu erkennen. Also hervorragende Zeit, muss ich echt sagen. Aber viel unterwegs, ja, würde ich sagen, ja, sogar 26 Wochen im Jahr unterwegs zu sein.
Okay.
Ja, also es war schon eine spannende Zeit. Okay. Und durch die Arbeit in der Kooperation kam ich dann auch zur Auswahl, eine schöne Aufgabe realisieren zu dürfen. Das war ja dann die Befähigung des Fremdfertigers VDL Netka in Born. Auch eine sehr schöne Zeit, in dem man letztendlich den Mini-Hochlauf damals, Mini-Hedger-Anlauf an dem Standort auch umsetzen und begleiten konnte. Das war eine schöne Zeit, sehr, sehr viele interessante, nette Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen, die mich auch wirklich auch geprägt haben, war eine schöne Zeit. Und dann auch in Richtung Entwicklungsressort, wo ich ein Fahrzeugprojekt mitmachen durfte. Da ging es um auch die Industrialisierung vom X3, von vorherigen Modellen. Ja, und so habe ich letztendlich auch ein bisschen die Seite der Entwicklungsleistung kennenlernen zu dürfen. Das war interessant, bin ja auch ziemlich lang dann auch in der Produktlinie als Geschäft. Das ist so eine Art kleinste Business-Einheit innerhalb von unserer BMW-Organisation, wo wir dann Produkte dann letztendlich dann von der Gestaltung bis zur Industrialisierung dann begleiten und das und bis zum End-of-Production-Zyklus dann letztendlich verantwortet. Das ist eine wunderschöne Zeit, die ich dort erleben konnte. Habe dann letztendlich Produktionskonzepte dann auch für die einzelnen Derivate und Projekte dann mitgestalten dürfen. Und dann irgendwie war der Zeitpunkt zu sagen, so jetzt geht's noch einen Schritt weiter. Dann habe ich dann zunächst dann diesen Standort übernehmen dürfen in der Verantwortung und kurz danach dann eigentlich die Verantwortung für alle Antriebsstandorte innerhalb der BMW Group.
Okay. Ja, Wahnsinn. Also ist echt beeindruckend, wie man da, was man alles in 26 Jahren machen kann. Gibt's oder wann wird eigentlich dann so klar, dass es auf die Geschäftsführung hinausläuft? Oder wird es überhaupt irgendwann klar? Gibt es irgendwo so Indikatoren auch vielleicht von der Gruppe, dass mal gesagt wird, ja, du, wenn du jetzt hier weitermachst und dir alle Sachen anschaust und dich gut anstellst, kannst du auch mal Geschäftsführer werden? Oder wie sieht es aus?
Ich glaube, da hängt es natürlich sehr stark von der Erfahrung und die man mitbringt. Natürlich gilt bei BMW sehr stark, Leistung und Performance ist sehr wichtig. Aber auch die Breite, die man letztendlich über die Jahre mitnimmt für so eine Aufgabe. Ich glaube, für die Tätigkeit als Geschäftsführer ist auch sehr wichtig, dass man einfach ein bisschen auch außerhalb des Konzerns gesehen hat in der Zusammenarbeit mit Partnern, dass man letztendlich dann auch das Geschäft als solches auch versteht. Das sind so Kriterien, die zur Auswahl steht. Und muss man auch sagen, dieser Standort gilt natürlich dann auch als sagen wir so, von der Größe und Bedeutung, ist schon ein wichtiger Schritt, dann, sagen wir so, in der Karriereentwicklung, wenn man so also in den Gesamtkontext betrachtet. Ist also, wie gesagt, etwas, wo ich da auch sage, bin auch stolz. Ne? Man hat mir dann die Verantwortung irgendwie mal zugetraut und gesagt, das ist es. Am Anfang ist man natürlich immer etwas überrascht über den. Aber mittlerweile kann ich nur sagen, nach 3 Jahren bin ich höchstens zufrieden mit ihm. Und das Wenigste, was ich gerne jetzt hätte, ist jetzt nur ein Wechsel. Ja. Wir könnten noch vieles noch tun.
Ja, klar. Ja, gut. Also ich meine, BMW hat ja viele Möglichkeiten. Da gibt es ja eigentlich einiges. Wenn man, also viele Leute, die bei mir im Podcast sind, die sehen sich als Unternehmer oder die haben auch so wie du, deswegen fand ich es ganz interessant, dass du es am Anfang gesagt hast, eigentlich wollte ich selbstständig werden und irgendwie so selber was starten. Aber scheinbar gibt es ja doch irgendwie eine Möglichkeit, auch quasi als Geschäftsführer, Angestellter, 26 Jahre lang bei BMW, ja doch sich irgendwie unternehmerisch auszuleben, oder?
Definitiv. Das kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, wenn es nicht so der Fall wäre, hätte ich wahrscheinlich auch BMW verlassen. Ja. Ich glaube, und ich sage es immer wieder, ich habe nie den Punkt erreichen müssen, wo ich mir überlegt habe, was mache ich zunächst, sondern es kam immer wieder was Neues und durch diese neue Herausforderung war ich immer beansprucht und konnte immer wieder was Zusätzliches lernen. Das heißt also auch in intellektuelle Entwicklung. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, jetzt hat er 26 Jahre und weitestgehende Produktion erlebt. Also was hat er denn da eigentlich? Sondern ich habe durch diese Aufgabe immer wieder neue Fachthemen dazu gewinnen können und dürfen lernen dürfen. Und da sage ich, das ist genau ein Punkt und ein wichtiges Kriterium für mich immer gewesen. Ja, und immer mehr Verantwortung und eine neue Herausforderung. Also auch die Aufgabe hier ist begleitet nicht nur mit dem klassischen Produktionsjob verbunden, sondern es geht ja auch um die Gestaltung einer Transformation dieses Standortes und dann auch den Ausblick, wie schaut es dann aus nach 2030 hinaus? Also haben wir noch eine Perspektive. Also das ist eine Herausforderung. Es ist nicht das Klassische. Jetzt gehe ich jeden Morgen rein und raus und zähle Motoren und die Qualität muss stimmen und die Kosten, sondern es hat eine zusätzliche Aufgabe und das finde ich als solches herausfordernd und das brauche ich als Person. Hätte ich das nicht gebraucht, hätte ich das nicht gehabt, Entschuldigung, wäre ich ja definitiv woanders gewesen. Und das kann ich nur sagen, das war eigentlich der Grund, weshalb ich 26 Jahre bei BMW schon mitgemacht habe und worauf ich sehr stolz bin. Und es ist dann nicht so geblieben, dass es nur eine Auslandserfahrung war von 3 Jahren und dann gehe ich zurück nach Caracas, Venezuela.
Ja. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Echt sehr, sehr coole Story. Jetzt, ich habe ja vorher nach deinen Challenges gefragt, jetzt interessiert mich natürlich, wie gehst du mit denen um? Wie sieht so ein Tag aus? Was sind so deine Routinen? Wie bleibst du up to date? Wir können ja mal damit, führ mich mal durch so einen Tag. Wie sieht denn so ein typischer Tag aus? Wann stehst du auf? Was kommt dann? Wie geht's los?
Also der Tag beginnt bei mir schon so knapp nach sechs stehe ich auf und das Erste, was man natürlich immer wieder schaut, ist, was für Informationen gibt es, die uns für uns relevant sind. Also immer wieder zu schauen, gibt es Themen vom externen Umfeld, und aber auch BMW intern, die jetzt Relevanz haben. Also ein bisschen Zeit für mich auch, einen Tag zu strukturieren und mich da auch ein bisschen auf den Tag vorzubereiten. Und die Tage über die Woche verlaufen ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich dann so klare Rituale innerhalb auch der BMW, wo man sagt, okay, Kreise, wo man an den Werksleiterkreis mit unserem Vorstand sind. Und dann gibt es ja dann die Kaskadeninformationen, die es in so einem Konzern auch gibt. Und Unternehmen, die folgen mir ja genauso. Und dann gibt es ja während der Woche, je nach Ort, weil ich verbringe ja viel Zeit hier auch in Steyr, aber genauso habe ich auch Verantwortung für die anderen Standorte, möglichst die Zeit zu verteilen, dass man überall präsent ist. Okay. Ja. Und auch den auch als Führungsperson versuche ich überall und bei jedem möglichst dabei zu sein. Also soll keiner das Gefühl bekommen, dass der Chef nicht da ist. Nicht nur, weil der Chef jetzt unbedingt da sein muss und über die Schulter schauen muss, aber einfach mal, dass die Leute das Gefühl haben, dass wenn er gebraucht wird, dass der Chef auch da ist.
Okay.
Und da gehe ich immer mit diesem Gedanke weiter und das mache ich auch so, dass ich früh und auch abends immer die Zeit gut nutze für unterschiedliche Telefonaustausche mit den einzelnen Mitarbeitern oder auch wichtige Prozesspartner, mit denen man auch gerne was abstimmt. Und der Tagesverlauf ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich versuche nur, wenn ich an den Standorten bin, dass ich möglichst dann mit den Leuten an den Standorten Zeit verbringe ja, und da einfach mal tiefer auch in den Einzelheiten einzusteigen, um da auch zu erleben, was da passiert. Das motiviert mich ja auch, weil dann sieht man auch, was da wirklich dann kommt aus den Impulsen. Aber so schaut im groben Ganzen eigentlich dann so ein Plan aus.
Okay. Hast du irgendwie spezielle Methodik, wie du deinen Tag planst, oder ist das wirklich ganz normal, einfach halt irgendwie Blatt Papier oder halt dann im Kalender oder so?
Ja, wir haben einen sehr strukturierten Kalender und ich habe ein Support-Team, zwei Assistentinnen, die mich bestmöglich unterstützen.
Okay.
Und die dann auch schauen, dass es dann auch alles eine Logik hat, logistiktechnisch gesehen, also von wirklich Wegezeiten bis hin zu bis hin zu einzelne Termine. Und das braucht man schon definitiv. Mhm. Also vor allen Dingen, wenn man versucht, viele Standorte gleichzeitig zu bedienen, dann brauchst du dann letztendlich dann schon eine gute Planung, sodass du die Zeit möglichst effizient auch nutzen kannst an einem bestimmten Standort. Ne? Also das okay. Hin und Her und Wegezeiten und Transporten sind ja sowieso schon sind schwierige Zeiten, weil da kannst du maximal nur telefonieren oder was zuhören. Aber es ist einfach eine verlorene Zeit, wenn man dann wirklich Präsenz wirklich als wertige Zeit betrachtet.
Okay. Hast du so irgendwie Routinen oder irgendwelche Praktiken, die man so hier im Podcast zeigen kann? Die Leute fragen immer nach so diesem einen Ding, was einem dann sozusagen hilft, sich entweder zu strukturieren oder halt weiterzuentwickeln etc.
Also ich bin überzeugt, dass man braucht Zeit für sich, um auch sich da Gedanken zu machen und immer wieder mal aus dem Tagespaket rauszukommen. Also aus diesem Alltag rauszukommen, mal sich Gedanken zu machen, sich mal ein oder zwei Themen zu nehmen, mal Gedanken zu machen, was wird man an dieses Thema jetzt ändern oder wie wird man dann dieses spezifische Thema angehen. Ich glaube, das braucht man auf jeden Fall. Und wenn man es nicht alleine tut, dann wird man sich hier auf jeden Fall nochmal ein Bekannter, auch kann ein guter bekannter Freund oder Kollege sein, wo man sagt, da würde man ja gerne nochmal sich eine Empfehlung holen oder ein Sparring holen. Das ist auf jeden Fall auch gut und wichtig, auch eine weitere Meinung zu holen. Und ich glaube definitiv daran, dass man neben den normalen Austausch, den man braucht, und Ausgleich, ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf, dass man auf jeden Fall auch sich persönlich weiterentwickelt. Ich nehme mir sehr viel Zeit, wenn ich die Angebote habe, in Richtung Coaching zu gehen, in Richtung Seminare zu gehen, wo man dann auch mit externen Coaches oder auch mit Partnern der Industrie geht, um den Austausch zu gehen, einfach mal Informationen zu sammeln. Auch andere, also die Verantwortung hat ja jeder und ich glaube, man muss sich die Zeit nehmen, definitiv. Ja, das ist für mich einfach eine Pflichtaufgabe.
Okay, also so Coaching-Seminare, gibt es irgendein Medium, was du bevorzugst? Bist du eher jemand, der liest, hört oder schaut?
Wenn man viel im Auto sitzt, dann sind Podcasts dann eigentlich
wirklich
ein richtiges Instrument.
Ah, okay.
Ja. Und da ist wirklich die Auswahl auch breit mittlerweile und da kann man sehr viel. Also wirklich, was das ganze Thema Wirtschaft, auch selbst so unsere industriespezifische Themen, gibt es viele, viele Podcasts, die sehr interessant sind und die höre ich mir dann während der Fahrt auch an.
Ja, sehr gut, ja, perfekt. Podcast-Werbung. Wunderbar fürs Format. ja, klasse. Ich hatte es vorhin schon angekündigt. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war ich bei euch bei CrossFit Void und da haben wir irgend so ein Open-Workout mit ganz viel Double-Anders, also Seilsprüngen gemacht, kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Erzähl da mal ein bisschen was dazu. Wie hat das gestartet? Und das ist ja im Endeffekt sogar auch noch ein unternehmerischer Outlet, oder? Den du da mit deiner Frau gemacht hast.
Ja, genau. Das war in der Phase der Rückkehr aus Südafrika. Wir haben ja CrossFit als Sport in dieser Übergangsphase von Südafrika nach Deutschland kennenlernen dürfen. Und da haben wir ja, glaube ich, uns ja auch kennengelernt bei einer anderen Sportstätte, die auch CrossFit ausgeübt hat. So hat man dann irgendwie gemerkt, das macht auch Spaß, der Ausgleich war gut. Dieses einfach, dass man durch CrossFit immer wieder auf was Unbekanntes konfrontiert wird und dass man einfach eine Aufgabe zu Ende bringen muss. Das war so. Und dass wirklich man festgestellt hat, dass auch wenn man denkt, man ist fit, man ist nicht fit. Und dass man jeden Tag was Neues lernen kann. Und dass es eine never-ending Learning-Kurve ist. War letztendlich dann so ein Punkt, wo wir dachten, das ist schön. Wir haben aber nur festgestellt, dass das, was wir aus dem Ausland immer wieder gesehen und erlebt haben, dass es nicht vorhanden war hier in Deutschland. Und so kamen wir ja letztendlich zum Punkt, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn es die Option gäbe, dann würden wir es vielleicht tun. Mhm. Ja, und damals war auch so eine Phase, wo wir immer wieder gesagt haben, also mal so ein Projekt mal zu komplettieren und dann nochmal dieses Unternehmergefühl zu erleben, wäre eine gute Sache. Ja. Also das habe ich immer so gesagt, das fehlt mir noch in meinem Lebenslauf, mal was Eigenes aufgebaut zu haben. Da haben wir dann, meine Frau und ich, ja, die Entscheidung getroffen, dann CrossFit World zu gründen in 2017. Es war sagen wir so, eine riesige Aufgabe, ja. Also auch erstens vom Eigenkapital, aber dann auch die Arbeit, die man reinstecken musste zum Aufbau. Das war damals eine große verlassene Halle, 700 Quadratmeter, und aus dem da dann mal eine Sportstätte zu machen, aus eigener Kraft, mit wenigen Mitteln, das war eine Aufgabe, die bleibt in Erinnerung. Das war eine schöne, schöne Zeit, war, wie gesagt, auch eine herausfordernde Zeit, so ein Unternehmen aufzubauen. Am Ende des Tages, auch wenn es ja jetzt wenige Mitarbeiter waren, war es das eigene Geld, und du musst es ja hochfahren, du musst es ja zeigen, Ergebnisse bringen. Und du lebst ja dann von dem Kundenbestand. Und
Total.
die Testprobe war Corona-Zeit.
Ja,
Ja,
total.
das war auch eine sehr harte Zeit für die Fitnessindustrie in Summe. Ja, und da haben wir natürlich dann bewiesen, dass wir mit intelligenten Wegen ja auch immer noch unser Kundenstamm halten konnten, und dass es uns dann doch noch gelingt, da das die Zeit zu bestehen. Das war eine sehr schöne Erfahrung, war eine harte Erfahrung. Da schluckt man dann an, wenn man weiß, das eigene Kapital steckt dahinter und dass es vielleicht dann auch die Option gäbe, da nicht weiterzumachen. Und das wollten wir uns natürlich nicht geben lassen. Das ist dann passiert. Da haben wir alles getan zum Überleben. Und das ist dann schön zu sehen, dass CrossFit Void diese Phase bestanden und aus dem auch wieder gewachsen ist.
Ja, echt cool. Also ich war jetzt auch schon lange nicht mehr im CrossFit generell, aber ich war immer gerne da. War echt ein oder ist ein super schönes Gym, was ihr da quasi auch gebaut habt. Also mal cool. Grüße an Raquel eigentlich an
Ja,
der Stelle, an die
danke.
Kids. Machst du immer noch selber, also wie oft die Woche machst du irgendwelche
Ja.
Sportarten?
Also ich versuche jetzt noch dreimal der Woche zu machen. Ist eigentlich CrossFit reduziert sich dann eigentlich aufs Wochenende, ja, muss man ganz offen sagen, weil die Möglichkeiten hier in dem Umfeld sind nicht gleich gegeben, und mit dem Arbeitspensum während der Woche ist es fast möglich, unmöglich. Und also ich versuche so zu tun, dass ich hier normales Fitness mache, dass man das gut kombiniert. Ja, bin auch mehr in diese Richtung Hybrid-Training gegangen, dass man dann sagt, okay, wirklich mehr Kraft und dann eher Intervalle und Laufen in der Richtung. Tut sich gut, und CrossFit bleibt fürs Wochenende. Und letztes Wochenende habe ich ja noch den berühmten Morph-Workout gemacht und dachte, ich schaffe das nicht, aber ich habe es bestanden.
Ja, also das auf jeden Fall googeln, wem das jetzt nichts sagt. Wem CrossFit nichts sagt, wahrscheinlich sagt das den meisten was, mittlerweile recht bekannt. Ansonsten handelt es sich um Zirkeltraining für alle, die jetzt gerade einen Blackout haben, wenn wir wieder über Sport reden. Ja, super spannend. Du, wir sind schon fast am Ende. Ich habe noch so zwei, vielleicht letzte Schlussfragen. Erste Frage, würdest du so in Betracht, also auf die Karriere irgendwas anders machen?
Ich nicht. Ich glaube, man muss sich nur für das entscheiden, was man gerne tut. Und dann auch mit Leidenschaft tun. Also ich glaube, ich bereue es ja nicht, und deshalb bin ich ja froh, dass ich es auch alles so getan habe, wie ich es gemacht habe. Wie gesagt, hätte ich all diese Chancen nicht bekommen im Konzern, dann hätte ich dann längst die Entscheidung getroffen, mal was anderes zu tun. Und deshalb sage ich, ich werde jetzt nur für mich sagen, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe ja auch nie vorstellen können, dass ich irgendwie mal diese Ebene erreiche. Das war vielleicht für mich im Jahr 98, wo ich bei BMW eingestiegen bin, ja fast als unmögliche Stufe zu sehen. Aber wenn man dann das auch erreicht, und das tue ich auch, weil ich es auch gerne tue, das ist keine andere Ambition außer der, dass man sagt, es macht mir Spaß, auch Verantwortung zu übernehmen und da auch gestalten zu dürfen und weiterhin zu lernen. Und ich kann ja auch nur jeder empfehlen, das auch so zu tun. Tut bitte nur das, was dir Spaß macht, und auch Führungsaufgaben oder Führungsverantwortung zu übernehmen, ist eine Entscheidung, die man jeder für sich treffen muss. Und wenn man die trifft, dann auch nur tun, weil es wirklich dann auch Spaß macht.
Sehr gut, fast ein gutes Schlusswort. Eine Frage habe ich noch. Wenn du jetzt nicht bei BMW arbeiten dürftest, nicht in der Wirtschaft arbeiten dürftest, gar kein Business, gibt es irgendwelche anderen Sachen, die du dann machen würdest? Also, jetzt haben wir ja schon über CrossFit gesprochen. Aber gibt es auch irgendwelche seltenen Hobbys oder sowas da?
Ich würde vielleicht so eine Schreinerei oder Holzmühle.
Ja,
aber
okay.
Ich würde auf jeden Fall was, auf jeden Fall etwas gestalterisch tun, ja, mhm. Und auf jeden Fall schon eine unternehmerische Aufgabe übernehmen, ja.
Mhm.
Etwas, wo man weiß, dazu steht man. Und entweder was zu produzieren oder auch als Dienstleistung anzubieten. Aber auf jeden Fall, ruhig wäre ich hier jetzt nicht geblieben.
Sehr gut. Cool. Hey, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank an die Zuhörer. Dankeschön.
Ja, wer jetzt noch dabei ist, der hat wahrscheinlich genauso viel Spaß gehabt wie ich. Auf jeden Fall hat die Person bis zum Schluss durchgehört. Vielen lieben Dank für alle natürlich, die hier immer bis zum Ende zuhören. Wir freuen uns über Feedback. Ihr könnt das uns auf LinkedIn zum Beispiel senden. Wir verlinken unten die LinkedIn-Profile, natürlich auch die Links zu den einzelnen Firmen. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Und wie gesagt, so eine Bewertung für den Podcast oder so ein Abo freut mich natürlich immer und kostet euch nicht sehr viel Zeit und gar kein Geld. Ja, das Ganze ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Das heißt, ich bin nicht nur der Host von Behind the Sea, sondern habe auch noch meine Rolle als Direktor bei Atreus. Also wenn ihr gerade interimistische Aufgaben habt, speziell in der Führung, komplexe Führungsaufgaben, Managementaufgaben, kommt gerne mal auf mich zu. Das kann man interimistisch lösen. Und wenn nicht, dann finden wir sicherlich auch eine Lösung in permanenter Funktion. Aber wie gesagt, gerade so Themen wie M&A, Systemeinführungen, Organisationsaufbau, Umbauaufgaben, da hilft oft ein Interim-Manager oder eine Interim-Managerin, also kommt gerne mal auf mich zu, dann können wir einfach mal drüber sprechen. Manchmal finden man was im eigenen Unternehmen, im eigenen Netzwerk und wenn nicht, haben wir einen sehr gut qualifizierten Talentpool. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Gespräch zu diesem Thema und auf das nächste Gespräch mit dir, Klaus.
Also, Dankeschön.